Ja, herzlich willkommen zum 9. Teil unserer Bibelstunde, 1. Mose, Kapitel 9. Bevor wir anfangen, wenn vielleicht noch einer aus der Runde mit uns betet kurz. Ja, das ist ja das Grandiose an diesem Dings. Ich glaube nicht, dass es neue Offenbarungen gibt noch, die uns besonderes Wissen mitteilen, das es vorher nicht gab. Aber selbst nach Jahre und jahrzehntelanger Beschäftigung mit der Bibel kann man immer neue Sachen entdecken, also nicht neue im Sinn von Neuoffenbarungen oder sowas, sondern im Sinn von Erkenntnis von dem, was Gott schon vor tausenden von Jahren aufgeschrieben hat. So ist mir es auch bei dem Text jetzt wieder gegangen, mir sind ein paar Sachen bewusst worden, obwohl ich das ja schon sehr oft mit Sicherheit gelesen habe, diesen Bibeltext, die ich vorher weder wusste, noch mir bewusst waren. Wir machen es am besten wieder so diesmal, dass wir den Text Stück für Stück lesen und uns dann die einzelnen Verse oder die einzelnen Abschnitte angucken. Ich will noch vorher kurz sagen, in diesem Abschnitt, jetzt 1. Mose, Kapitel 9, da geht es jetzt darum, Gottes Bund mit Noah und seinen Nachfahren. Und da passieren auch ein paar ganz wichtige Dinge, die auch für uns heute noch wichtig sind. Ein paar Stichworte aus diesem Kapitel sind Bund, Segen, Fluch, Todesstrafe, Fleischgenuss, Blut. Das sind so Sachen, die hier aufgegriffen und behandelt werden. Wenn mal jemand liest den ersten Vers, also 1. Mose 9, Vers 1 erstmal nur.
Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde.
Das kommt denen, die es vorher schon mal gelesen haben oder die vorher schon mal die letzten Male da waren, bekannt vor. Seid fruchtbar und mehrt euch. Wo kommt es vor, wisst ihr es noch?
Bitte? Adam und Eva.
Ja, und zwar nicht nur einmal. 1. Mose 1, Vers 22, Vers 28, 1. Mose 8, Vers 27. Und jetzt ist es das vierte Mal, dass dieser Befehl von Gott kommt. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Der ist immer mal anders ausformuliert, auch mal an die Menschen gerichtet, an die ganze Geschöpfe gerichtet. Aber hier kommt zum vierten Mal dieser Befehl, ist es, von Seiten Gottes. Das muss man auch mal bedenken, dieser Befehl. Gottes an die Menschen. Und es ist aber nicht nur ein Befehl, sondern es ist auch ein Segen. Und Gott segnete Noah und seine Söhne. Und wenn wir jetzt dran denken, was die letzten Male passiert ist, mit schon am Anfang Rauswurf aus dem Paradies nach dem Sündenfall, dann die anderen Dinge, die danach passiert sind, Kain und Abel und auch dann die Flut als das Gericht Gottes. Mir hat das letzte Mal schon angedeutet. Gott macht jetzt hier weiter mit den Menschen. Er segnet sie und sagt nochmal zu ihnen: Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, wiederholt den Befehl aus der Schöpfung, dass die sich vermehren solle und mehr werden solle und sich verbreiten solle. Und es ist ein Segen, weil Gott gestattet ihnen, das wieder zu machen, was er ihnen vorher schon mal befohlen hat und wo dann zwischendrin diese Gerichte kamen. Gott macht trotzdem mit ihnen weiter. Das ist was wir später in der Bibel immer wieder sehen bei Gott. Er richtet den Bund auf mit Menschen oder segnet sie, sagt, wenn ihr das macht, dann das. Die Menschen brechen das, halten sich nicht dran, sündigen, weichen ab und Gott führt es wieder zum Guten. Durch Vergebung, durch Gnade, durch Barmherzigkeit macht er weiter mit den Menschen, trotz den ganzen Gerichte, die dazwischen reinkommen, immer wieder. Also das ist was man vom Anfang bis zum Ende in der Geschichte Gottes mit den Menschen findet. Dann bitte mal Vers 2, wenn das jemand liest. Bitte? Nee, es kommt später, wird es immer länger, die Abschnitte.
Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben.
Ja. Hier auch was man vorher schon ähnlich gelesen hatte. 1. Mose 1, Vers 28, der Vers, wo auch dieser Befehl zum Fruchtbarsein in 1. Mose schon vorkommt. Da geht er weiter, 1. Mose 1, 28, sagt Gott, und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Dabas herrschen. Jetzt kommt noch was dazu, das wird jetzt stärker, es wird verstärkt. Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde. Ganz am Anfang im Garten Eden gab es das ja noch nicht. Da war das ja alles noch friedlich. Es war alles friedlich. Es gab auch kein Töten von Tieren, es gab kein Essen von Fleisch und so weiter. Das hier ist jetzt anders. Furcht und Schrecken ist auf der Schöpfung, Furcht und Schrecken vor dem Menschen. Und zwar Fische des Meeres, Vögel und so weiter. Und hier ist der Ausdruck, sie sind in eure Hand gegeben. Also ausgeliefert. Die Geschöpfe sind, wenn man es jetzt negativ ausdrückt, der Willkür des Menschen ausgeliefert. Der Mensch hat eine Herrschaftsposition über diese Dinge. Und wenn man das im ersten Kapitel anguckt, da ist das noch, klingt es noch neutraler. Hier ist jetzt schon eine bedrohliche Komponente dabei. Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren. Der Mensch als ein Gebieter und Herrscher über diese Dinge. Dieser Vers ist kein Freifahrtschein für Missbrauch der Schöpfung oder für Misshandeln von Tieren. Das sieht man später in der Bibel, dass auch schon im mosaischen Gesetz der schlechte Umgang mit Tieren geahndet wird und auch in die Sprüche zum Beispiel, so als allgemeine Lebensweisheit, der Umgang, also schlechter Umgang mit Tieren ist einem Menschen nicht erlaubt. Es ist einem Menschen nicht erlaubt, Tiere zu quälen oder sie schlecht zu behandeln. Und trotzdem heißt es hier, Furcht und Schrecken sei für euch auf allen Tieren der Erde. Also die Menschen sind in eine Position versetzt, wo sie in einer bedrohlichen, herrschenden Art und Weise über die Tiere gesetzt sind, über die ganze Geschöpfe. Und dann kommt jetzt, jetzt geht es schon mit zwei Verse am Stück weiter, wenn jemand mal Verse 3 bis 4 liest.
Ihr könnt euch von ihnen ernähren, wie von Gemüse, Getreide und Obst. Doch ihr dürft kein Tierfleisch essen, in dem noch Blut ist.
Genau. Ich lese nochmal nach einer anderen Übersetzung. Der über Bibel in deutscher Fassung. Von Janssen und Jettel. Alles sich Regende, das da lebt, euch sei es zur Speise, wie das grüne Gewächs gebe ich es euch alles. Doch Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut dürft ihr nicht essen. Das ist jetzt ein ganz krasser Einschnitt und ein Unterschied zu dem, wie es vorher war. Wenn wir uns erinnern, 1. Mose 1, was ist dort den Menschen gegeben zum Essen und allen Tieren? Alles grüne Kraut, was auf der Erde wächst. Hier ist jetzt die explizite Erlaubnis zum Verzehr von Fleisch, zum Töten und Essen von Tieren. Und das ist ganz wichtig, wenn man sich jetzt heute aus christlicher Gesichtspunkte sagt, ja, ist Fleischkonsum, ist das in Ordnung, ist das erlaubt? Der Fleischkonsum, unabhängig jetzt von dem, wie es später bei Mose war, im mosaischen Gesetz und so weiter, der Fleischkonsum wird hier erlaubt. Und da ist es jetzt wichtig zu sehen, was das für ein Zeitabschnitt ist. Das ist auch wichtig für diesen Vers 4, wo wir gerade gelesen haben mit dem Blut. Hier richtet Gott einen Bund auf mit Noah und seinen Söhnen und dann mit allen, die nach ihnen kommen. Vers 8 dann. Dieser Bund hat nichts mit dem Gesetz Moses zu tun, weil das ist ganz wichtig, da müssen wir jetzt einen kurzen Ausflug machen. Das Gesetz Moses, 2. Mose 20 und folgende, ist dem Volk Israel gegeben und seinen Nachfahren. Nur diesem Volk und seinen Nachfahren. Nur den Juden. Niemand sonst. In diesem Gesetz gibt es verschiedenste Anordnungen und das Neue Testament beschäftigt sich im Römerbrief und vor allem im Galaterbrief ganz ausführlich mit der Frage, auch in der Apostelgeschichte, mit der Frage, gelten Teile dieses Gesetzes auch für Christen, die vorher Heiden waren, die aus allen möglichen Völkern kommen, die jetzt zum Glauben an den Messias, an Christus kommen, gilt für die auch irgendwas aus dem Gesetz? Wie soll man es mit dem machen, wie mit dem, was ist mit unreinem Fleisch, was ist mit diesen ganzen Gesetzen? Und das Neue Testament sagt ganz, ganz klar und richtig scharf, also mit wirklich scharfen Worten, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, dass Christen nicht unter den Fluch des Gesetzes zurückkehren sollen, wenn sie Judenchristen waren, und erst recht nicht darunter kommen sollen, wenn sie Heidenchristen waren, dass dieses Gesetz nicht gilt für Christen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die Bibel verurteilt es sogar so scharf, die benutzt solche scharfe Worte, dass wenn jemand zur Erkenntnis gekommen ist an Christus, zum Glauben an Christus, und dann wieder zurückkehrt zu den Werken des Gesetzes, dass er verloren ist, dass er aus der Gnade gefallen ist. Das ist richtig krasse Worte, die die Bibel da benutzt, wo sie selten verwendet im Neuen Testament. Also es gibt nichts Schlimmeres wie eine Rückkehr zu diesen Gesetzeswerken, weil man damit das, was Christus am Kreuz gemacht hat, verwerfen würde. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich als Christ nicht Dinge aus dem mosaischen Gesetz aufbinden lässt. Es gab ja vor Jahren auch mal hier bei uns in der Gemeinde jemand, der befindet sich immer noch in Mergentheim und Umgebung, der bestimmte Auffassungen von diesem vom mosaischen Gesetz in Bezug auf die Christen hatte, der dann verbreitet hat, man müsse bestimmte Dinge machen, so auch Kleidung aus verschiedenen Stoffen nicht tragen, kein Schweinefleisch essen und noch verschiedene andere Dinge. Da gab es einige Auseinandersetzungen hier. Und er hat dann auch Teile der Schrift nicht anerkannt, die Schriften von, also die Paulusbriefe nicht und so weiter, nicht als inspiriert angesehen. Ein gesetzlicher Irrlehrer, wie er im Buche steht, wirklich wie er im Buch steht. Die Bibel warnt uns da davor, deswegen muss man aufpassen. Ich hatte diese Diskussion erst mit meinem muslimischen Arbeitskollege. Gestern glaube ich, hatte ich die erst mit ihm. Diese Diskussion über Gesetz und was da für Christen gilt und was nicht und so weiter. Und wir haben, glaube ich, 2 Stunden drüber gesprochen gestern. Dann, wir haben dann irgendwann kurz vor 5 Feierabend gemacht und sind dann noch bis 6:45 dort geguckt und haben das diskutiert. Das mosaische Gesetz, Christen und so weiter und so fort. Und vor allem, es ging vor allem um Ernährung und solche Dinge. Wie auch immer. Dieser Exkurs ist jetzt zu Ende, das deswegen, weil das, was hier steht, 1. Mose 9, 3 und 4, ist nicht Teil des mosaischen Gesetzes. Also das, was am Sinai für das Bundesvolk Israel aufgerichtet worden ist. Das, was wir hier lesen, ist eine gültige Ordnung für alle Menschen zu aller Zeit.
Und du willst was, wenn du einen Exkurs gemacht hast, wirst du auch was Einsatz zu den 10 Gebote, die
ja, können wir machen. Machen wir dann am Schluss, hängen wir hinter dran. Können wir gerne machen. Das können wir ganz kurz abhaken. Die werden alle im Neuen Testament wiederholt, außer das Sabbatgebot. Sabbatgebot gibt es keines für Christen. Wird nicht im Neuen Testament nicht verordnet und war auch keine Ordnung für Christen. Unabhängig davon sehen wir in der ganzen Schöpfung diese 7 Tage Ordnung. Und die ist zweifelsohne das Gesündeste, was man so machen kann als Lebensstil. Also diese 6 Tage Arbeit, 1 Tag Pause, 6 Tage Arbeit, 1 Tag Pause. Aber es gibt keine Sabbatverordnung für Christen im Neuen Testament. Also für die Heidenchristen. Genau, dann zurück zu diesem Text. Ich habe das deswegen jetzt alles erzählt. Dieser Fleischkonsum wird hier erlaubt. Fleischkonsum für alle Menschen. Aber eine Sache wird verboten, nämlich Blut. Der Genuss von Blut. Bei allen gängigen Schlachtungsformen heute wird das Blut abgelassen. Also auch wenn man nicht schächtet im vollen Sinn, wird Blut abgelassen. Auch wenn jemand schon mal bei normaler Hausschlachtung dabei war. Mein Opa war noch Hausmetzger und wir haben noch daheim geschlachtet. Jetzt schlachten wir bei Metzger nebenan, aber die Kinder sind da auch noch als dabei, weil das wichtig ist, dass sie das sehen. Also da wird dann auch geschlachtet. Da wird das Blut abgelassen. Also das Tier wird betäubt, entweder elektrisch oder mit Bolzenschuss, wenn man das noch darf, und dann wird es ausbluten lassen. Und dieser Genuss von Blut, der ist hier außerhalb vom Gesetz Moses an das Volk Israel nicht gestattet. Und da kommen wir jetzt ein kurzer Sprung ins Neue Testament. Also Apostelgeschichte 15, da war der Apostelkonzil, weil sich genau diese Frage gestellt wurde unter Christen, Apostelgeschichte 15, Verse 19 bis 20. Was machen wir jetzt mit den Heidenchristen, die vorher nicht das Gesetz Moses kennen und so weiter? Was müssen die alles einhalten? Und da kamen die zu dem Schluss, Apostelgeschichte 15 ab Vers 19, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen, also Götzendienst, von der Unzucht, also jegliche sexuelle verwerfliche Handlung, und vom Erstickten und vom Blut. Das sind die vier Dinge, die auch den Heidenchristen dort verordnet werden sollten, dass sie diese Sache nicht tun. Unzucht, Götzendienst und sich von erstickt geschlachtetem, also wo das Blut nicht ausgelassen wird, und vom Blutkonsum enthalten. Interessant. Warum ist das mit dem Blut überhaupt so? Das kommt später noch. Zu dieser Zeit ist das noch nicht so bekannt in dieser Offenbarungsgeschichte der Bibel. Das wird später immer stärker, das Blut gewinnt eine immer stärkere Bedeutung, bis schließlich zum Blut Jesu am Kreuz auf Golgatha. Zwischendrin die ganze Opfer, die verordnet waren auch, wo sehr viel Blut geflossen ist. Und das Ganze gipfelt dann in dem, was am Kreuz passiert ist, als der Sohn Gottes selber sein Blut gibt. Wir lesen dazu im Hebräerbrief, Hebräer 9, Vers 22. Fast alle Dinge, da geht es um das Gesetz, werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das ist auch im krassen Widerspruch zu dem, was man in der Gemeinde zurzeit diskutierten Buch, dieser Bund rausgegeben hat, dieses Buch Glauben, Lieben, Hoffen, wo viel falsche Lehre drin steht. Eine der schlimmsten Dinge in diesem Buch ist nämlich das, dass die Vorstellung, Gott bräuchte Sühne und Gott bräuchte Blutvergießen, abgelehnt wird, wortwörtlich abgelehnt wird und genau das bestritten wird, was hier steht. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, sagt uns das Neue Testament. Und im Blutvergießen Jesu ist dann die Vergebung endgültig. Dann geht es weiter, wenn mal jemand bitte die Verse 5 und 6 liest.
Auch will ich euer eigen Blut, das ist das Leben eines jeden unter euch, rächen und will es von allen Tieren fordern und will das Menschenleben fordern von einem jeden Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht.
Hier passiert noch was jetzt. Es geht wieder um dieses Blut, wird klargestellt, euer Blut werde ich einfordern. Und dann geht es hier darum, wenn ein Tier oder ein Mensch jemand anders tötet, fordert Gott dessen Blut ein. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Es ist die Einsetzung der Todesstrafe. Das wird ja auch viel diskutiert, wie steht man als Christ zur Todesstrafe. Gibt solche Meinungen, für beide Meinungen gibt es gute Gründe. Viele Ausleger sind der Meinung, dass hier die Todesstrafe verordnet wird, dass es in Ordnung ist, auch für alle Zeiten, und die auch heute gilt und das Aufgabe des Staates ist. Lesen wir in Römer 13, Römer 13, Vers 4, wo über den staatliche Mächte geschrieben ist, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Das Schwert wird hier allgemein gesehen als etwas, mit dem ja eine Bestrafung vollzogen wird. Hier steht Schwert, hier steht nicht Peitsche und hier steht auch nicht Stock oder Gefängnis oder sonst was oder Rute, sondern Schwert. Mit dem Schwert wird getötet, mit dem Schwert wird niemand zur Bestrafung versohlt, sondern Schwert dient dem Töten. Und diese Verse hier legitimieren nicht nur die Todesstrafe, sondern ja, je nachdem, wie man das jetzt liest, aber es ist ja eigentlich relativ einig, wie es zu lesen ist. Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Und Gott sagt, er fordert es ein. Das heißt, es gibt einen Grund für Todesstrafe. Und dieser Grund ist Mord. Also jemand vergießt das Blut eines anderen Menschen. Heute haben das die meisten Staaten in dieser Welt abgeschafft. Die Staaten, in denen es noch Todesstrafen gibt, sind in der Regel, Staaten, in denen man nicht leben möchte und die ansonsten nicht besonders bibelbasierte Moral haben. Also gibt noch Staaten, in denen es die Todesstrafe gibt und wo sie halt ausgesetzt ist, also wo sie praktisch ausgesetzt ist, also wo sie noch weiterhin verordnet ist, aber nicht mehr vollzogen wird seit vielen Jahren. Und dann gibt es noch verschiedene Handhabungen in verschiedene amerikanische Bundesstaaten. Also der, ja, in den meisten Ländern im Westen gibt es aber keine Todesstrafe mehr. Ob das jetzt gut ist oder nicht, kann jeder mal für sich darüber nachdenken, aber hier setzt Gott das ein. Dann geht es weiter. Die Verse, Vers 7 nochmal kurz, wenn das nochmal jemand liest.
Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf.
Wenn wir mitgezählt haben, 5. Mal jetzt, gleiche Befehl. 1. Mose 1, 22, 28, 1. Mose 8, 17, 1. Mose 9, 1 und 1. Mose 9, Vers 7. Der gleiche Befehl. Wenn sowas ist in der Bibel, muss man immer drüber nachdenken. Also wenn sowas nicht nur einmal irgendwo steht, sondern wenn das so oft wiederholt wird, in 9 Kapitel 5 Mal, dann hat es schon seinen Grund. Dann geht es weiter. Die Verse 8 bis 17. Wenn die bitte mal jemand liest.
Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm. Und ich siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Komplett bis 17.
Mhm.
Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint. Dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist.
Die Geschichte ist sehr bekannt. Das ist jetzt die Sache mit dem Regenbogen. Interessant ist, mit wem schließt Gott hier einen Bund? Habt ihr das so schnell da rauslesen können oder... Sieht man so schnell, mit wem Gott hier einen Bund schließt?
Mit allen Geschöpfen auf der Erde.
Mhm. Es geht los mit, Gott sagt zu Noah und seinen Söhnen, da sagt er, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen nach euch. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Mit den drei Söhnen, also Noah, Sem, Ham, Japhet. Die vier, also quasi alle Menschen, die es zu dem Zeitpunkt gibt, plus halt ihre Frauen, die sie ja brauchen für die Nachkommen, mit denen richtet er den Bund auf. Also er richtet auf mit Noah, Sem, Ham, Japhet und somit mit allen Menschen. Und dann geht es weiter. Jeder lebende Seele, Vögel, Vieh, also mit allen Tieren und Geschöpfen. Und in Vers 12 sehen wir, Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jeder lebende Seele, die bei euch ist, auf ewige Geschlechter hin. Also alle Lebewesen, wird nochmal betont, für alle Zeiten. Also ein ewiger Bund. Und in Vers 17 Zeichen des Bundes, das ich aufrichte zwischen mir und allem Fleisch. Das ist wichtig, weil es gibt in der Bibel verschiedene Bünde. Das war das, was man auch vorhin mit Mose hatte. Das ist ein Bund, den Gott mit dem Volk Israel gemacht hat. Nicht mit den Germanen, nicht mit die sonst was, mit dem Volk Israel. Und dieser Bund hier ist ein Bund, den Gott mit allen Menschen, zu allen Zeiten auf der ganzen Welt macht. Noah und all seine Nachkommen, von denen wir alle hier welche sind, und auch mit allen Tieren. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören. Jetzt können wir sich sagen, ja gut, ja, das ist nett, dass keine Flut mehr kommt, aber dafür kommt, keine Ahnung, Sonne, Dürre, Hunger oder sonst irgendwas, gehen wir halt durch irgendwas anderes kaputt. Ist ja dann, ja. Aber das hatte eine große Bedeutung, dieser Bund hier. Das vordere war ein Gericht. Und wir haben das im letzten Kapitel schon gehabt mit der Begründung, das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf, macht Gott das nicht mehr, dass er die Erde vernichtet wird durch eine Flut. Und er macht hier noch was Besonderes, nicht nur ich schicke keine Flut mehr, sondern er hat den Bogen, diesen Regenbogen in den Himmel gesetzt. Und es ist, denke ich, nicht von ungefähr, dass genau dieser Regenbogen heute ein so schlimm missbrauchtes Symbol ist. Gott hat Gericht über die Gottlosigkeit. Gott hat Gericht über die Gottlosigkeit der Menschen gebracht. Und als Zeichen, das mache ich nicht mehr. Ihr habt es verdient. Lesen wir im letzten Kapitel. Gott sagt da, alles Böse bei euch. Ihr hättet es verdient, aber ich mache das nicht mehr. Dieses Gericht. Als dieses Friedenszeichen kommt der Regenbogen. Heute ist der Regenbogen überall. Jetzt ist Pride Month. Man sieht an jedem Ding den Regenbogen. Gestern durch Würzburg gefahren oder vorgestern vorne Fahne auf dem Bus. An jedem Plakat. Jeder Hautcreme-Hersteller hat ein Logo in Regenbogen. Die Autofirma hat ein Logo in Regenbogen. Überall sind Logos in Regenbogen und gleichgeschlechtliche Paare, die sich knutschen auf der Dings, weil jetzt ist Pride Month. Und der Regenbogen wird so missbraucht, dass einem das wehtun muss, wenn man den sieht. Das führt schon dazu, dass wenn ich vor ein paar Tagen so ein harmloses Kinderbuch sehe, christlich ist ein so Ding, vorne Regenbogen drauf und in mir macht schon Regenbogen. Und man erschrickt dann immer. Ich gehe dann immer her und zähle die Farben vom Regenbogen, die da drauf sind, um zu gucken, ob es der richtige Regenbogen ist oder dieser verkürzte Regenbogen, der bei diesem, das hat übrigens auch seine Symbolik, dieser verkürzte Regenbogen, der bei dieser Bewegung benutzt wird. Und es ist furchtbar, es tut im Herzen weh zu sehen, wie dieses Zeichen, wo Gott sagt, nie mehr lasse ich so ein Gericht über euch kommen, so missbraucht wird.
Ja, du willst was sagen? Nach meiner Meinung ist es nicht der Regenbogen.
Ja.
Der hat nur 6 Farben.
Genau.
Der richtige Regenbogen, der in Gott in die Wolken setzt, hat 7.
Ja.
Es fehlt eine Farbe. Es ist ein Plagiat.
Ja, das ist richtig. Das habe ich gerade mit den Zahlen gemeint. Ich habe
nichts verwechselt.
Ja, so kann man sehen. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich bin für mich dazu keinem Schluss gekommen. Sorgt Gott dafür, dass das, ohne dass die das merken, noch eine Diskrepanz da ist. Das Interessante daran ist, wenn ihr euch daran erinnert, an diesen Ausflug in die Zahlensymbolik der Bibel das letzte Mal. Dieser Regenbogen hat 6 Farben, also der Pride-Bewegung, die Zahl der Unvollkommenheit und des Menschlichen. Und später in Vollendung 3x6, 3 für die Vollendung von etwas, die Zahl des Tieres in Offenbarung 13. Der echte Regenbogen hat 7 Farben, der göttliche Regenbogen. Ja, nach menschlicher Wahrnehmung.
Der
ja.
Regenbogen hat keine 7 Farben.
Ja.
Hat alle Farben.
Ja. Aber ich sehe sie nicht alle, wenn ich ihn angucke.
Ja, aber du siehst auch keine 7 Farben.
Aber die Kinder versuchen immer, die 7 Farben zu sehen.
Ja, du siehst auch alle Farben dazwischen.
Ja.
Ob du
ja,
die auseinanderhalten kannst, das ist eine andere Frage. Und ob du einen Namen dafür weißt.
Ja, das ist...
Also man hat ein diskretes Spektrum in unserem Hirn. Also man ordnet von bis ist halt alles grün, von bis ist alles blau. Also wir haben da keine...